Servus miteinander. Die 18. Folge, mir sind vier. Torben, ich blicke in verhältnismäßig müde Augen. Hast du ausgeschlafen gestern im Stadion?
Ja, wir waren das Spiel zu Hause, ne? Ich glaube 2 Uhr nach dem Spiel und da relativ früh wieder hoch. Aber so ist es, part of the game. Aber war ein schönes Spiel, was wir da, glaube ich, gestern in der Arena gesehen haben.
So ist es. Ich kann auch sagen, ich bin hundemüde und ungeduscht noch, riech aber in Ordnung zumindest. Und damit hallo an Kerry Hau. Du bist schon wieder unterwegs, ne?
Ja, trotzdem Informationen, Felix, die kein Mensch braucht. Aber ja, ich bin unterwegs.
Ich will mich nur auf dem Laufenden halten.
Ich war vergangene Woche ja im Urlaub und habe eigentlich gehofft, ich höre mal eine Folge. Aber ich habe schon gemerkt, wenn ich nicht da bin, dann kommt es nicht zustande. Also kein Lob an euch an der Stelle, aber ich freue mich jetzt wieder da zu sein und mit euch die Folge aufzunehmen. Und ich hoffe natürlich, ihr seid beide wieder fit, weil ihr wart ein bisschen am Kränkeln, oder?
Genau, so, das ist auch der Grund, warum wir den Podcast nicht aufgenommen haben, Herr Kerry. Also nicht nur, dass du im Urlaub warst, sondern dass die Sportsfreunde Fischer und Hoffmann krank waren. Also von daher sind wir wieder an Bord.
So ist es natürlich ein dickes Sorry in die Runde, dass es eben den Folgenausfall gab vergangene Woche, aber manchmal passieren diese Dinge eben. Und ja, ich bin der Felix, ich bin heute auch dabei und sprechen heute ganz ausführlich über das Spiel gegen Chelsea am Mittwochabend, aber auch über 2-3 andere Themen, die wir im Gepäck haben. Auf geht's!
Mir san 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Torben, ich habe es gerade schon gesagt, wir beide waren im Stadion. Ich würde mal sagen, ein sehr guter, ein sehr souveräner Auftritt der Bayern gegen den Clubweltmeister. Kann man so zusammenfassen?
Ja, kann man so zusammenfassen. Kurz nach der Halbzeit und dann rund um die 60. Minute war mal so ein bisschen eine Phase von Chelsea, wo du gedacht hast, okay, das Spiel kann möglicherweise jetzt nochmal kippen, aber dann gerade das 3-1, auch die Art und Weise, wie die Bayern das dann auch Chelsea in eine Stresssituation gebracht haben, dieses nach vorne verteidigen und dann eben Harry Kane das 3-1 zu machen. Das war dann für mich auch die Entscheidung und das war ein sehr reifer, souveräner Auftritt der Bayern. Hat Spaß gemacht zuzuschauen und ja, verdienter Sieg, guter Auftakt.
22 Champions-League-Auftaktsiege in Folge für die Bayern, seit 35 Liga- bzw. Gruppenspielen ungeschlagen. Die Bayern echt in bestechender Frühform mit einem Torhüter, der über 39 ist, der gefühlt nicht besser, sondern noch schlechter wird. Ohne Davis und Musiala, die ja noch verletzt sind, mit dem Kader, der nicht so breit sind, über den wir viel geredet haben. Also gefühlt so gegen die Widerstände, die es jetzt eben gab in den vergangenen Wochen. Ja, einfach ein sehr, sehr guter Auftritt und damit auch ein Zeichen an die europäische Konkurrenz. Kerry, allgemein dein Blick aufs Spiel, aufs Ergebnis?
Ja, ich habe es ja im Stream verfolgt, weil ich in Frankfurt aktuell im Einsatz bin beim Spiel Eintracht gegen Gala und dann auch im Teamhotel von Gala war und da einen alten Bekannten getroffen habe, Leroy Sané, der sich natürlich auch auf das Spiel jetzt freut gegen die Eintracht. Und dann habe ich die Bayern mir angeschaut im Stream beim Abendessen. Also ich kann da nur zustimmen, du musst erstmal diesen Widerständen trotzen. Es zeigt aber auch, dass diese Mannschaft jetzt einfach viel besser versteht, was das Trainerteam von ihr möchte. Und das hat ja Joshua Kimmich auch gesagt, schon zu Beginn der Saison nach diesem 6-0 gegen Leipzig. Die Abläufe sind klar, die Automatismen sind klar. Und das zeigt dann sich eben auf dem Platz, dass da eine gestandene Einheit eben zusammenhält, aber eben auch Spieler hervorstechen, über die wir jetzt jede Woche schon sprechen. Ein Michael Olise, ein Harry Kane, der eine unfassbare Quote hat. Aber eben auch der benannte Kimmich, der im Mittelfeld da die Fäden zieht. Also du kannst ihn immer anspielen, das hat mir jetzt auch wieder ein Kollege gesagt, aus dem Ausland, hat sich Kimmich mal angeschaut. Das ist ja ähnlich wie Toni Kroos, den kannst du anspielen, der findet unter Druck, findet er immer eine Lösung und eine gute Lösung eben für die Mannschaft. Und da fühlt er sich ja auch wohl im Zentrum und zeigt das auch Woche für Woche. Deswegen insgesamt eine sehr gute Leistung. Chelsea jetzt auch keine so schlechte Mannschaft, Clubweltmeister, viel individuelle Qualität, aber da zeigt sich dann auch mal wieder, wie wichtig es ist, als Team auch zu funktionieren. Und das machen die Bayern.
Jetzt hast du den Coach schon angesprochen, wir können ja noch kurz bei ihm bleiben, bevor wir dann auf ein paar Spieler noch eingehen. Tom, was ist dein Gefühl, wie groß ist der Anteil von Kompany jetzt erstmal am Sieg gestern konkret, aber auch grundsätzlich, dass es einfach zum Saisonstart so gut läuft bei den Bayern?
Er hat einen Riesenanteil, weil er sehr kommunikativer Trainer ist, der eine natürliche Autorität, eine natürliche Ausstrahlung hat auf dem Platz, der ja einzelne Spieler auch besser machen kann und mit seiner doch auch ruhigen, besonnenen Art, also gerade auch bei den PKs oder so, ist er sehr charmant, aber intern da auch mit einer anderen Herangehensweise, auch im Training hörst du und siehst du ja manchmal, dass er dann eben halt auch anders kann und gewisse Dinge natürlich auch sehr einfordert. Und für mich prägnant gestern auch die Aussagen von Kimmich und vor allem auch Harry Kane, eben angesprochen auf die momentane Verfassung, warum das jetzt so gut läuft, gerade auch in der Champions League, ja auch nochmal der Hinweis, dass sie jetzt sehr lange mit Kompany zusammenarbeiten, also sprich jetzt in die neue Saison reingehen und genau wissen, was der Trainer von ihnen fordert, also wie sie anlaufen müssen, wie sie pressen sollen, wie sie spielen wollen, Spieleröffnungen, all diese Dinge. Und diese Automatismen, die verfestigen sich jetzt so ein bisschen. Und wenn du eben halt zu den Langzeitverletzten jetzt nicht ganz große, extreme Ausfälle hast, dann ist eben auch die Mannschaft in der Lage, ja auch in der Champions League weit zu kommen. Also ich bleib dabei, Top-Favorit sind sie für mich nicht. Aber wenn dieses ganze Gefüge noch so weiter wächst und Kompany weiter diese Handschrift verfestigen kann mit der Mannschaft und Rückschläge ausbleiben, gerade was den Kader angeht, dann traue ich den Bayern tatsächlich zu, unter Kompany eine sehr erfolgreiche Saison zu spielen.
Ich habe auch das Gefühl, dass er auch nochmal, also A, ein bisschen lockerer, aber B, ein bisschen reifer wird jetzt in seinem zweiten Jahr, nochmal ein bisschen mehr Souveränität, auch was sein Auftreten betrifft und eben aber auch ein bisschen mehr diese Lockerheit. Also gefühlt wird auf jeder Bayern-Pressekonferenz mit ihm mittlerweile 2, 3, 4 Mal gelacht, weil es irgendwie diese lockeren Momente gibt, wo entweder ein Spruch von ihm kommt oder mal ein lockerer Spruch von einem unserer Kollegen oder uns. Kerry, was ist dein Gefühl, was macht Vincent Kompany aus? Warum läuft's so gut?
Ja, das, was Torben auch angesprochen hat, er hat diese natürliche Autorität und wo gibt's denn sowas, dass ein Trainer es auch zulässt, vor einem Training so laut erstmal Mucke abzuspielen?
Also auch während des Trainings noch, ne?
Auch während des Trainings, genau. Beim Warmmachen quasi den Jungs auch so ein bisschen da die Leckerlis gibt, wenn die Bock haben, ihre Mucke zu hören. Auch wenn der ein oder andere vielleicht nicht unbedingt Michael Olise als DJ auswählen würde, aber das ist schon cool. Da geht's dann erstmal los, die Jungs machen sich locker warm. Aber dann, und wir beobachten das ja auch ganz oft an der Säbener Straße, ist Kompany auch jemand, der extrem fordernd sein kann. Du hörst ihn manchmal über 3, 4 Plätze, hörst du ihn rufen, das Training abbrechen, hier nochmal anzusetzen. Und er ist jemand, der wirklich da so diese Mischung hat aus Zuckerbrot und Peitsche, so würde ich sagen. Also jetzt nicht zu überhart, aber schon auch jemand, der streng sein kann und der den Spielern auch was mitgibt. Und ja, gerade Michael Olise hat er auch gesagt, jetzt vor ein paar Wochen, als ich ihn gefragt habe, kann er noch besser werden, sagt er, ja, auf jeden Fall. Also daran arbeitet er auch jeden Tag. Also daran gilt es auch jeden Tag zu arbeiten. Und das macht ihn so ein bisschen aus. Also er spricht noch die Sprache der Spieler, weil er selbst nicht so weit weg ist vom Spielersein. Und er hat auf dem ganz höchsten Niveau auch gespielt, trainiert und hatte jetzt auch keine so schlechten Trainer in seiner Karriere. Deswegen passt das alles ganz gut zusammen.
Was ich noch auffällig finde bei ihm ist im Training, aber auch im Spiel, er schnappt sich immer wieder die Spieler, also nutzt gefühlt jede Gelegenheit, jede Unterbrechung, um nochmal so dieses Einzelgespräch, dieses genaue Coaching dann individuell auch nochmal zu betreiben und offensichtlich funktioniert. Trägt's Früchte. Kurze Zwischenfrage, apropos Musik beim Training, was würdet ihr euch aussuchen als Warm-Up-Song? Sorry, gemeine, spontane Frage.
Ich habe immer tatsächlich oder häufig auch in der Kabine früher nochmal, wenn ich für mich Musik gehört habe, Klassiker, also würde ich jetzt nicht im Training hören, aber vor den Spielen so der Rocky-Soundtrack oder so, ja, das hat mich natürlich immer schon gepusht. Also sowas kannst du mich ein bisschen anheizen.
Kerry?
Ja, ich würde auch eher auf Rock dann gehen beim Warmmachen. AC/DC, Thunderstruck finde ich geil. Haben wir oft in der Kabine auch gehört, läuft auch immer bei Atletico Madrid vor den Spielen, da geht das ganze Publikum ab, finde ich geil. Hip-Hop an sich finde ich auch nicht verkehrt, aber zum Warmmachen, glaube ich, AC/DC.
Ich wollte gerade sagen, bei mir wäre es, glaube ich, sowas in Richtung Kendrick Lamar, irgendwie US-Rap, aber da ist eben jeder anders. Wir hatten früher bei meinem Verein, haben wir Peppers immer vorm Spiel gehört. Das war so unser Hype-Song in der Kabine und hat eine Weile auch ganz gut funktioniert, irgendwann nicht mehr. Naja, Bayern übrigens die höchste Siegquote überhaupt in der Champions League von allen Vereinen, ne? Hat man vielleicht auch nicht so auf dem Zettel, knapp 75%. Also das zeigt schon, die Bayern sind da einfach mit ganz vorne dabei bei den europäischen Giganten. Und dann lasst uns auf einen eingehen, auf Harry Edward Kane. 2 Tore gestern wieder gemacht, das Elfer-Trauma überwunden ja schon am Samstag gegen den HSV, aber jetzt wieder getroffen, 24 von 25 Elfmetern verwandelt für die Bayern. Also irgendwie fällt einem zu ihm wenig ein. Was fällt euch noch ein?
Das Gute war ja, dass Kimmich gesagt hat, wir loben ihn gar nicht mehr. Ne? Das war ja auch so ein lustiger Aspekt gestern in der Mixzone. Und es ist ja nicht nur die Art und Weise, wie er die Tore schießt, sondern eben auch, wie er arbeitet für die Mannschaft. Ne? Und das, finde ich, ist ganz extrem und ganz auffällig, wie viel er nach hinten arbeitet. Also er hat das Gespür dafür, wenn er nicht in die Aktion kommt. Ne? Also auch gestern im Spiel, so am Anfang, hast du da, das könnte möglicherweise ein schweres Spiel für ihn werden, aber dann eben auch sich nicht zu schade zu sein, zu fein zu sein und diese langen Wege nach hinten zu machen. sich manchmal, war eine Szene, da hat er sich hinten zwischen den Innenverteidigern den Ball abgeholt und dann eben halt so seine Momente zu kreieren, so ein bisschen Gefühl für das Spiel zu bekommen, weite Wege zu machen, dann eben halt auch Spielverlagerung, also seine Ballsicherheit, das ist beeindruckend. Also dann in seinem, mit seinem Standing, in seinem Alter dann zu sagen, du, ich bringe mich hier ins Spiel ein, ich brauche das für mich selbst. Das finde ich hochgradig beeindruckend, dieses Arbeiten für die Mannschaft, Wege zu machen und dass er vorm Tor natürlich eine absolute Waffe ist, das zeigt er jedes Mal. Die Nerven beim Elfmeter, dieses zweimal tief durchatmen, da weißt du eigentlich schon in der Regel, der Ball ist im Netz, bis auf eben halt dieses eine Mal. Und für mich immer wieder beeindruckend zu sehen, auch mit welcher Klarheit er in der Mixzone spricht, seine Analysen, also immer absolut zu 100% treffend. Feiner Kerl, feiner Charakter und ja, tut dem FC Bayern München in jeglicher Hinsicht richtig gut.
Du bist übrigens auch, ist auch beeindruckend, wie gut du diese Elfer-Routine nachmachst. Ich glaube, Samstag gegen Hamburg war es, dass du das so, ja, genau. Ja, gut, ja, dass man es jetzt nicht sehen kann, aber man hat es wahrscheinlich gehört. Kerry, ich glaube, es ist alles gesagt zu Kane. Fällt dir noch irgendwas ein? Es ist auch, Kompany jetzt gestern nochmal erklärt, wie viele halt auch fürs Spiel macht, neben den ganzen Toren und Innerstes. Das ist einfach beeindruckend.
Ja, verbesserungswürdig ist wahrscheinlich nur sein Englisch beziehungsweise sein Dialekt, weil ich verstehe den manchmal nicht, wenn er spricht, aber nein, kleiner Spaß. Also das macht er auch sehr gut, er macht alles sehr gut und wie Torben das auch richtig gesagt hat, perfekter Teamplayer, das macht ihn auch nochmal zu einem besseren Teamplayer als beispielsweise Robert Lewandowski, der sich dann nicht in diesen Spielen diese Bälle auch abgeholt hat. Lewandowski vielleicht insgesamt noch der bessere Athlet, insgesamt vielleicht nochmal ein Stück weit krasser von der Quote, aber die sind beide für mich so ziemlich auf einem Level und das war schon eine hervorragende Leistung von den Bayern, dann auch einen Kane zu bekommen. Das war ein harter Kampf, den damals zu verpflichten, da waren viele Vereine noch interessiert und die Bayern haben sich eben da durchgesetzt und dann auch wirklich einen würdigen Nachfolger für Lewandowski mit einem Jahr Verspätung geholt und das ist unglaublich gut. Er ist in der Mannschaft unheimlich geschätzt und ja, die Präzision, die flasht mich immer wieder. Seine Abschlüsse, wie die im Tor einschlagen, also links neben dem Pfosten, rechts neben dem Pfosten, je nachdem, schlagen die immer perfekt ein. Und das ist wirklich, das ist eine Qualität, aber auch viel Kopfsache dabei. Und der ist einfach, du weißt einfach, das ist nicht nur ein guter Spieler, sondern der hat auch ein gestrukturiertes Umfeld. Der konzentriert sich voll und ganz auf den Fußball und das spiegelt sich dann auch wieder Woche für Woche auf dem Platz.
Es war gestern in dem Moment klar, wo er den Ball kriegt nach dem Chelsea-Fehler und dann aufs lange Eck anvisiert, war mir in dem Moment sofort klar, okay, wird ein Tor, weil er einfach diese Präzision hat. Und mir macht's auch ein bisschen Angst. Der Mann ist 2 Jahre jünger als ich, 32 geworden dieses Jahr. Und der hat da gestern auch wieder einen Sprint hingelegt, in der 80. Minute oder so, die Seitenlinie entlang. Wie du sagst, Kerry, absoluter Vorzeigeathlet und 100% professionell.
Und Punkt. Was mich auch gestern noch so ein bisschen beeindruckt hat in der Mixzone, das ist ja, na klar, ich bin auch dreifacher Papa, als ich ihn angesprochen habe, ne, die nächste Trophäe und so, ne, für die Kids, und dann sagt er, ja, mein Sohn, der freut sich auf die Trophäe, ne, die liebt er am meisten, weil die ist nicht so schwer, die kann er dann auch selber in die Hand eben transportieren, so, da sieht man eben halt auch, ne, dass er auch so ein Familienmensch ist und das für ihn auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, um diese Leistung dann auch abrufen zu können. Also es menschelt bei ihnen auch und das war gestern ganz guter und ganz netter Einstieg auch in die Interviews.
Du verfolgst als Reporter die Bayern noch ein bisschen länger als Kerry und ich. Ist es für dich jetzt in deiner Zeit, wo du das begleitest, ist es der Bayern-Stürmer, der den größten Anteil hat spielerisch bei den Bayern? Ich meine, über Lewandowski braucht man auch nicht groß reden, was die Torquote und so weiter betrifft, aber was eben nochmal dieses Spielerische, das Einflussnehmen betrifft, ist da Harry Kane nochmal in seiner eigenen Liga?
Ja, also kein, tatsächlich selten oder eigentlich, nee, würde ich sagen, ist er derjenige, der die Wege sucht, die man normalerweise als Stürmer gar nicht nehmen muss, aber sich dann eben halt doch so ins Spiel zu integrieren oder auch selber für sich das Gefühl zu haben, ich muss jetzt doch mich ein bisschen einbringen, ich brauche das Gefühl, ich möchte mich selber in Situationen einbringen. Da ist er, glaube ich, derjenige, der da auch die Meter macht oder sich am tiefsten in das Bayern-Spiel mit integriert und zurückfallen lässt. Hast natürlich auch, Pizarro war auch ein Stürmer, der ja auch, ne, oftmals sich hat fallen lassen, sich auch mal die Bälle geholt hat, jetzt ihn mal als Beispiel zu nennen. Und Miro hat auch viel extrem gearbeitet, auch für die Mannschaft. Aber im Spielaufbau, wie gesagt, so einen Einfluss zu nehmen und tatsächlich dann eben auch in seinen jungen Jahren noch tatsächlich da wirklich diese Meter zu gehen, also das finde ich schon hochgradig beeindruckend. Dieses Gesamtpaket ist dann eben halt auch ganz besonders.
Beeindruckend ist, glaube ich, das eine Wort, das ihn ganz gut zusammenfasst. Bevor wir auf Michael Olise eingehen, den vielleicht anderen überragenden Mann aktuell bei den Bayern, interessiert mich eure Meinung. Marco Correa wurde gestern wieder gnadenlos ausgepfiffen bei jeder Ballberührung, bei jedem Zweikampf, bei jedem Einwurf. Wie ist euer Blick darauf? Nervt es euch? Könnt ihr es nachvollziehen? Ärgert es euch? Torben, du schüttelst schon im Kopf.
Ja, mich ärgert es, weil also irgendwann reicht's mal, irgendwann ist mal gut und jeder Einzelne, der die Finger im Mund nimmt oder auch ohne Finger pfeifen kann, sollte sich mal die Gedanken machen, dass nicht er derjenige war, der diesen Strafstoß nicht gegeben hat, sondern da war ein Schiedsrichter für verantwortlich, der dann die Situation anders bewertet und anders entschieden hat. Und also für mich ist der Drop sowas von ausgelutscht. Finde ich tatsächlich langsam auch nicht mehr lustig, nicht mehr witzig, dass man da immer noch einen Spieler dann so gnadenlos auspfeifen muss. Also gerne den Appell nach draußen, nimm mal alle die Flossen aus dem Mund, lass den Jungen einfach mal in Ruhe Fußball spielen, weil er war nicht verantwortlich dafür, dass wir ausgeschieden sind, beziehungsweise er war nicht derjenige, der den Elfmeter dann eben nicht gegeben hat.
Unterschreibe ich zu 100%, Kerry, deine Einstellung?
Ja, 100%ige Zustimmung. Super Spieler vor allem, das vergessen ja immer viele. Hat einen überragenden Weg hingelegt in Spanien, hat sich einfach gehabt, auch in der Jugend über Getafe dann richtig gut reingespielt, auch mal in den Profifußball. Und dann eben mit dem Wechsel zu Chelsea auch den Schritt gemacht. Vorher, glaube ich, noch Brighton gespielt, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, aber sehr guter Spieler. Trotzdem glaube ich, dass wir in 10 Jahren immer noch hier sitzen und dann über irgendwelche Pfiffe gegen Cucurella sprechen und über irgendwelche Goretzka-Rufe. Es gibt einfach Dinge, die in Mode kommen und dann nie wieder aus der Mode geraten. Aber es wäre natürlich zu wünschen, wenn es ein bisschen weniger werden würde.
Hast du dir sehr gut behalten übrigens, tatsächlich ein Jahr bei Brighton gespielt, 35 Spiele gemacht, eben seit 2022 bei Chelsea, hätte ich nicht gewusst. Ja, und dann aber eben Michael Olise, er hat auch Sprechchöre bekommen, auch wegen seines Verhaltens gegenüber Marco Correa, gab es einen Schubser, gab es die eine oder andere Nicklichkeit auch von Correa, aber eben auch von Olise in Richtung Correa. Aber spielerisch einfach wahnsinnig überzeugt. Ist es für euch, ist er gefühlt für euch nochmal ein bisschen dominanter, Michael Olise, als vergangene Saison, nochmal die paar Prozent besser? Jetzt sind wir am Anfang der Saison, aber ich finde, die Tendenz ist ein bisschen zu erkennen, oder, Kerry?
Ja, also der würdige Nachfolger von Arjen Robben, rein sportlich, den die Bayern sich auch gewünscht haben für diese Seite, weil alles läuft bei ihnen, er nimmt das Heft des Handels in die Hand und ja, es ist ein geiler Zocker, aber es ist auch jemand, das vergessen viele, der nach hinten arbeitet und der auch dann den Rechtsverteidiger Conny Leimer oder eben Sacha Boey sehr gut unterstützt und das zeichnet ihn auch aus. Und wenn man Leimer mal fragt, der sagt ja auch, es macht unglaublich viel Spaß mit ihm, die verstehen sich immer besser, die harmonieren immer besser und da sieht man dann auch, was so ein Jahr Zusammenspiel auch bringen kann, Automatismen und ja, einfach diese Kombinationsstärke, die auch mittlerweile drin ist über diese rechte Seite, das haben die Bayern jetzt schon richtig gut gemacht und man kann nur allen nochmal zu diesem Transfer gratulieren. Begonnen sicher beim damaligen Chef-Scout Markus Pilawa und eben dann den sportlichen Verantwortlichen Christoph Freund, Max Eberl, die den Transfer festgezurrt haben.
Konrad Leimer hat gestern in der Mixzone übrigens auch verraten, dass Michael Olise tatsächlich auch spricht, also nicht zu uns, aber in der Kabine. Gefühlt haben wir von ihm bisher wirklich so 5 Worte gehört. Er hatte gestern auch, war ein ganz witziges Bild, ging durch die Mixzone, hatte so eine Art Fischerhut tief ins Gesicht gezogen und ja, das ist er halt. Ne? Ich bin mal gespannt, ob er da irgendwann mal so ein kleines bisschen auftaucht. Mich würde es interessieren, wie er so tickt. Bisher haben wir da nicht wirklich einen Einblick, aber vielleicht.
Das ist doch cool, Felix. Deswegen.
Ja, es ist auch cool auf eine Art. Genau, klar, um Gottes Willen. Torben, ist es auch derjenige, der dir, wenn du im Stadion bist, als neutraler Beobachter einfach am meisten Spaß macht und beeindruckt?
Ja, ich komme gleich noch zu einem anderen Spieler, der mich beeindruckt, aber Olise, diese Leichtigkeit, also wie ein Spieler das schafft, alles so leicht und flüssig und fluffig aussehen zu lassen und dabei dann aber diese Dynamik auf den Rasen bekommt, das finde ich tatsächlich hochgradig beeindruckend. Schwer zu verteidigen, weil er tatsächlich eben nicht nur diesen einen Move hat, wie Arjen, ich sag mal zu 99% immer nach innen gezogen ist, sondern er sucht ja dann auch oftmals auch den Weg über die Außenbahn oder über die Außenseite, wie er auch dann das Tor vorbereitet hat, wo es dann ein Eigentor gegeben hat. Aber das macht ihn so unberechenbar und es war die erste Saison, war schon unglaublich, also da in eine neue Liga zu kommen, neues Umfeld, neue Sprache, neue Kabine, habe auch gedacht, bin mal gespannt, wie ihr jetzt auch in diese Saison rein startet, weil hochzukommen ist das eine, aber sich oben dann auch zu behaupten und zu etablieren und dann das nochmal zu festigen, das ist eben halt das Schwierige und das macht er wirklich, also Hut ab mit Bravour, also eine Augenweide, ihnen zuzuschauen, aber bewusst und das ist für mich einer der prägnantesten und stärksten Spieler in der Saison, ist für mich Conny Leimer. Der fliegt so ein bisschen unterm Radar. Ich finde das so beeindruckend, wie ein Conny Leimer mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Einstellung, mit seiner Mentalität, mit seinem Pressing, mit seinen Raufnageln in den Zweikampf, welche Wege er zurücklegt und welche Wege er auch freiläuft. Also mit dieser Geschwindigkeit, mit diesem Tempo auch immer in die Tiefe zu gehen und so auch immer wieder Räume zu reißen, ganz schwer zu überspielen. Und wenn er überspielt wird, wie schnell er hinterherläuft und dann auch wieder Zweikämpfe gewinnt für diese Mannschaft. Das finde ich tatsächlich richtig bockstark, wie ein Conny Leimer auch gestern gegen Chelsea und auch überhaupt in der Saison, was der für einen wichtigen Impact für die Mannschaft hat. Und das ist mal so ein bisschen unter dem Radar, weil natürlich wir schauen immer auf diejenigen, die machen die Tore, wer sorgt für die Show, für die Gala. Aber Conny Leimer ist für mich in der Saison unglaublich.
Passend dazu, wie ihr es seht. Ja, passend dazu übrigens auch, habe ich vorher noch gesehen auf Instagram bei uns, Zustimmung in den Kommentaren. Konrad Leimer einfach Prime Lami jetzt, wird zum Beispiel gesagt. Können wir mal über Konrad Leimer reden? Tun wir hiermit. Danke, Torben. Nenn mir bitte eine Sache, die Konrad Leimer nicht kann. Und es ist übrigens nebenbei auch noch, ich weiß nicht, ob alle Bayern-Fans ihn so als Person auch kennen, ist auch ein wahnsinnig smarter und sympathischer Typ, ne? Hat gestern bei uns auch in der Mix gesprochen. Das Österreichisch kommt manchmal ein bisschen durch, aber er kann fast Hochdeutsch sozusagen. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er das Gefühl hat, dass der Kader vielleicht doch ein bisschen zu schlank ist, weil er dann am Ende auch ein bisschen fertig gewirkt hat. Da hat er nur müde gelächelt und gesagt, ja, nach 80 Minuten kommen wir mal ein bisschen fertig aus schon, oder? So in der Art. Es ist einfach ein guter Typ, der den Bayern mit seiner Art, aber vor allem mit seinem Einsatz, du hast es gesagt, Tom, wahnsinnig gut tut. Und wir haben ja auch mal diskutiert, also es ist ja eigentlich kein ausgebildeter Außenverteidiger, aber er macht es mittlerweile einfach so gut, dass er da gar nicht mehr wegzudenken ist.
Ja, auch im Spiel, ne? Also ich kenne es ja auch aus eigener Erfahrung, was manchmal nicht ganz so einfach ist, aber dann eben von der rechten Seite in so einem Spiel mal ganz locker rüber auf die linke Seite, ja. Weil Sacha Boey eingewechselt worden ist. Und da aber auch wie eine Maschine so weiter macht und halt, als ob das ein Selbstverständnis für ihn momentan ist. Also programmier ihn links, rechts, Mitte, vorne, hinten, wahrscheinlich kann er auch im Tor stehen. Und das ist für mich, wie gesagt, gerade auch derjenige, der mir besonders imponiert mit seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, zu arbeiten.
Ja, ein Spieler der Kategorie, du willst ihn nicht als Gegner haben, du willst ihn in deiner Mannschaft haben. Und ich glaube, jeder Spieler auf dem Trainingsplatz, der seufzt erstmal, wenn er weiß, im Trainingsspielchen geht es gegen Konrad Leimer, weil der beißt. Der beißt von der ersten bis zur letzten Minute und bringt sich einfach in die Mannschaft ein. Deswegen, wie Torben auch sagt, bei der Club-WM ist mir das schon extrem aufgefallen, auch gegen die Boca Juniors. Da hat er sich ein Privatduell nach dem anderen geliefert mit dem linken Außenstürmer von Boca und war richtig geil auf diese Zweikämpfe. Hat auch gesagt, ja, das Argentinische, das hat ihm da ganz gut gefallen. Auch dieser Trash-Talk auf dem Platz und da zieht er sich hoch, ne? Und das sieht man einfach, wie wichtig er für die Mannschaft mittlerweile ist.
Dann lasst uns kurz noch bei dem bleiben, der oder wegen dem er dann auf die linke Seite musste. Sacha Boey wurde eingewechselt für Stanisic, dann eben Leimer rüber auf Stanis Position, Linksverteidiger, Boey rechts. Und ich fand ihn gestern wirklich gut, also ordentlich bis gut, mal mindestens. Hat echt einen guten Eindruck hinterlassen, Sacha Boey. Von vielen Bayern-Fans, auch von uns, zu Recht immer wieder kritisiert, aber ich habe das Gefühl, so langsam möglicherweise richtig angekommen bei den Bayern und dass er dann eben zum Laufe der Saison auch dann wirklich auch eine Hilfe sein kann, ob er dann reinkommt oder von Anfang an spielt. Wie ist dein Eindruck, Tom?
Ja, gestern nicht leicht in so eine Partie reinzukommen, dann noch wie es stand und hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Keine Anlaufzeitphase gebraucht, bissig im Zweikampf gewesen, gut nach vorne marschiert. Sicherlich keine einfache Situation für ihn, weil du natürlich auch über Spiele dir ein bisschen Selbstvertrauen aufbauen kannst, aber das Vertrauen von Kompany, das spürt er auch. Es ist ja nicht so, dass er jetzt komplett außen vor ist, sondern er immer wieder seine Einsätze bekommt, eingewechselt wird und wird auch im Laufe der Saison gerade dann, jetzt haben wir englische Wochen, wird er sicherlich auch mal den einen oder anderen Einsatz mehr haben und ja, ist für mich aber nach wie vor ein Ergänzungsspieler, weil wenn eben halt mal Not am Mann ist, dann kannst du ihn bringen, aber mit der Situation dann eben auch, weil das wird er, weiß nicht in welcher Form er das mitbekommt, dass über ihn hier und dort auch mal diskutiert wird, das dann eben halt so runterzuspielen, fand ich gestern tatsächlich auch einen ordentlichen Auftritt von ihm, ja.
Und ich finde, das gleiche gilt im Grunde für Minjae Kim. Er scheint seine Achillessehnenprobleme auch endgültig abgelegt zu haben und komplett fit zu sein. Kam dann für den leicht gelb-rot gefährdeten Jonathan Tah eben ins Spiel. Traust du ihm zu, Kerry, dass er in der Saison auch einen größeren Impact hat, auch wenn jetzt erstmal scheinbar Upamecano und Tah da gesetzt sind in der Innenverteidigung?
Ja, aber schau dir an, wie viele Spiele die Bayern machen und wie wichtig es ist, da auch mal zu rotieren, auch mal Kräfte zu schonen, gerade für die Innenverteidiger. Ich glaube, Torben weiß das auch, jede Woche dann auch immer konzentriert verteidigen zu müssen, immer wieder da sein zu müssen. Da hilft es schon, wenn du noch einen dritten Innenverteidiger hast, der ab und zu auch mal reinrotieren kann. Stanisic sehe ich jetzt mittlerweile eher als linken Verteidiger. Ito wissen wir noch nicht, wann und wie kommt er zurück. Deswegen ist es schon gut, dass die Bayern ihn auch behalten haben. Selbiges gilt auch für Sascha Bowie, da gab es ja Anfragen noch hinten raus, aber das hätte keinen Sinn gemacht, den Kader jetzt noch weiter zu verkleinern, weil genau diese Spieler brauchst du, die sich jetzt auch einbringen, die auch in der Mannschaft ja gut ankommen. Gerade Bowie kommt gut in der Truppe an, hat sich jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten im Training soweit gut entwickelt, was auch einfach daran liegt, dass er mal fit war über längeren Zeitraum. Er hat ja ganz viele Verletzungen in seinem ersten Jahr. Und ich bin auch bei Torben, es ist eher für mich ein Ergänzungsspieler, Bowie, aber jemand, den du reinwerfen kannst, wenn du ihn eben brauchst. Und selbiges gilt für Minjae Kim, wobei der auch schon so viel Erfahrung hat. Er wurde nicht umsonst bester Verteidiger in der Serie A, dass du ihn auch bedenkenlos mal starten lassen kannst, weil Jonathan Tah in Verbindung mit den ganzen Länderspielen noch, die jetzt anstehen, auch David Upamecano in Verbindung mit den ganzen Länderspielen, die brauchen auch mal Entlastung. Und da ist Minjae Kim sicher einer der besten Entlaster, sage ich mal.
Ja, und er hat gestern tatsächlich die meisten Balleroberungen gehabt, ne, defensiv Zweikämpfe geführt. Also der hat brutale Statistiken gehabt gestern. Und die Geschichte mit der Achillessehne, glaube ich, das macht natürlich mit dir was auch in der Rübe, wenn du immer wieder Probleme hast und nicht so 100% dann im Spiel auch vielleicht das eine oder andere Mal dran denkst, dann hast du eigentlich schon mal verloren, gerade auch als Innenverteidiger, wenn du da nicht so 100% Vertrauen in deinen eigenen Körper hast und in den Situationen nicht genau das Feeling hast. Aber gerade auch gestern, wo sie tiefer stehen mussten, hat er das hervorragend gemacht. Also war ganz nah dran am Mann, nach vorne verteidigt. Petro überhaupt keine Möglichkeiten gehabt, sich überhaupt mal den Ball anzunehmen, zu drehen, weil er direkt dran war. Also gestern muss ich sagen, auch Kim mit einer richtig starken Halbzeit. Und je nach Gegner oder Spielsituation kann das schon auch mal sein, dass dann auch Sportsfreund Jona möglicherweise mal auf der Bank sitzt. Und dann eben Kim mit seiner Art und Weise ist für mich noch so ein bisschen bissiger im Zweikampf, einen besseren Antritt, also da alles so ein bisschen noch mehr Aggressivität, wenn er diese hundertprozentige Fitness jetzt auch an den Tag bekommt und seine Achillessehnenprobleme da komplett aus der Spur hat, dann bin ich auch mal gespannt, dann werden wir Kim sicherlich auch das ein oder andere Mal öfter auch in der Startformation sehen.
Fast so nah dran und aggressiv wie wir drei beim Kuchenbuffet in der Halbzeit in der Allianz Arena. Eine Personalie habe ich noch auf dem Zettel, Serge Gnabry, hat gestern auch wieder sehr viel Lob bekommen von den Kollegen von Vincent Kompany, in den drei Bundesligaspielen schon 2 Tore, 2 Assists, muss Bayern mit ihm verlängern? Eigentlich vielleicht die Frage, die dann die Verantwortlichen, uns, die Fans beschäftigt. Kerry, vielleicht du zuerst.
Nicht zu den Konditionen aus meiner Sicht. Wenn er bereit ist, auf ein paar Millionchen zu verzichten, dann halte ich das schon für sinnvoll, mit Serge Gnabry zu verlängern, weil er in der Mannschaft unheimlich akzeptiert ist, weil er aber auch die Leistung bringt, wenn er fit ist. So. Und das war er in den letzten Jahren eben nicht immer. Und ich bin da kein Freund davon, jetzt zu sagen, aber wir müssen unbedingt oder der FC Bayern muss unbedingt mit Serge Gnabry zu verlängern, weil es sind jetzt einfach noch so viele Spiele, in denen er sich auch zeigen muss. Kontinuität, Konstanz ist so ein Thema bei ihm und wenn er das an den Tag legt, dann spricht nichts dagegen, im März, im April einen neuen Vertrag aufzusetzen. Aber nochmal, die Bayern müssen dann auch Gehälter weiter reduzieren und er konnte dieses hohe Gehalt in den vergangenen Jahren einfach nicht rechtfertigen über langen Zeitraum. Und wenn er da bereit wäre, auf ein bisschen Geld zu verzichten, ähnliche Situation gab es ja bei Leroy Sané, am Ende hat Leroy Sané dann doch nicht drauf verzichtet. Deswegen bleibt das Ganze offen. Wenn er so weitermacht, würde ich aber sagen, die Bayern sollten ihn halten. Wir drücken und nicht ablösefrei verlieren. Also das ist dann ja wieder das Thema.
Wir drücken natürlich aus Bayern-Sicht auch die Daumen, dass es, oder für ihn persönlich, dass es auch mal klappt mit verletzungsfrei bleiben. Ich habe gerade mal geguckt, hat vorletzte Saison 23, 24, 33 Spiele verletzt verpasst, war 6-mal verletzt oder angeschlagen. Vergangene Saison dann immerhin noch 8 Spiele verpasst. Also das ist natürlich immer ein Thema bei ihm. Gerade sieht es gut aus, gerade wirkt er, finde ich, auch sehr fit, austrainiert, spritzig. Torben, deine Sicht auf ihn, gerade jetzt so in den vergangenen Wochen jetzt?
Ja, Kerry hat das Entscheidende gesagt, er muss fit sein, er muss über einen längeren Zeitraum spielen und er hat einen Trainer, der ihm zu 100% vertraut und ihm auch Vertrauen gibt und Gespräche führt und eben auch jetzt auf einer Position aus der Not eine Tugend gemacht, durch den Ausfall von Musiala eben Serge jetzt auch auf dieser Zehnerposition spielen zu lassen, die er spielen kann, zweifelsohne. Und wenn er fit ist, finde ich ihn natürlich auch einen begnadeten Spieler, der tolle Qualitäten hat. Gestern ja auch Kimmich mit ihm war er dabei, so ein bisschen gefrotzelt in der Mixzone. Das war ja entsprechend auch lustig. Also man sieht, die haben alle Spaß am Fußball, die haben alle momentan dieses Grundvertrauen in ihre eigene Stärke. Würde aber auch, und da bin ich auch derselben Meinung, jetzt mit Verträgen und so noch überhaupt gar nicht dran denken, sondern eben halt mal gucken, inwieweit kann man so eine Leistung kompensieren, dann eben halt jetzt auch über, ich sag mal, mindestens mal bis zum Winter hin und danach eben halt auch, weil diese Schwankungen, die haben wir ja auch bei Leroy gesehen und auch bei Kingsley Coman über die ganzen Jahre hinweg, deswegen wäre ich dahingehend so ein bisschen vorsichtig, aber wenn er hundertprozentig fit ist und das eben halt auch über Monate mal zeigen kann und darf und nicht mal wieder mehrere Wochen raus ist, dann ist Serge, glaube ich, in erster Linie selbst dafür verantwortlich, ob er in der kommenden Saison dann einen Vertrag beim FC Bayern München bekommt.
Kimmich und Gnabry meinten gestern in der Mix gegenseitig sozusagen, der andere waffelt zu viel, habe ich in dem Zusammenhang noch nie gehört. Also Waffeln als Synonym für Quatschen. Ich erinnere mich übrigens auch noch, fällt mir gerade spontan ein, als wir mal in der Mixzone waren und Robin Gosens, Serge Gnabry, überreden wollte zum Interview, er hat Bayern gegen Inter gespielt und dann meinte Robin Gosens, sehr gay, verhalte dich nicht so, aber er ist trotzdem weitergegangen und wollte nicht sprechen, leider. Ja. Naja, kleine Anekdote.
Das kann man doch mal zusammenschneiden. Doppelinterview, haben wir doch gesagt, ne? Zu Josh gestern auch noch, ne? Dass wir jetzt mal beim nächsten Mal, Serge und er, versuchen wir vielleicht mal dann in der Champions League oder wann auch immer.
Das ist aber auch ein guter Faktor, weil ich meine, Kimmich und Gnabry, das wissen wir alle, sind sehr gut miteinander befreundet, aber Gnabry ist in der Kabine unheimlich geschätzter Sportsfreund. Also der hat extrem viel Einfluss und klar, wir haben immer drüber geredet, alte Zöpfe abschneiden, auch mal eine Erfrischungskur machen, aber wenn er wirklich jetzt so weitermacht, dann spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, ihn weiterzuhalten. Und nochmal, die Bayern haben jetzt schon sehr viele Spieler ablösefrei verloren. Da wäre es schon auch fahrlässig, jetzt dann so einen Spieler auch noch ablösefrei abgeben zu müssen.
Dann lasst uns kurz noch sprechen. Es ist zwar jetzt erst der erste Champions-League-Spieltag, gerade ja noch am Laufen. Und wir werden es jetzt nicht nach jedem Champions-League-Spiel machen. Aber es war ja auch zuletzt großes Thema, Torben, du hast es vorher auch schon kurz angerissen. Bayern, CL-Titel, Chancen, realistisch. Kerry, wie siehst du es? Wie realistisch ist es, Stand jetzt aus deiner Sicht?
Wenn es so weitergeht, wenn keine weiteren Verletzungen dazukommen und wenn dann die Langzeitverletzten auch zurückkehren, ich rede da vor allem von Davis und Musiala, dann ist das eine Top-Mannschaft, die an einem guten Tag jeden Gegner schlagen kann und dann traue ich ihr mindestens das Halbfinale zu.
Eigentlich alles gesagt von Kerry. Bleibt die Truppe fit und gesund und in den entscheidenden Spielen, in der Gruppenphase, klar, komm nochmal mit Arsenal und PSG nochmal zwei schwere Auswärtsspiele, aber die Gruppenphase werden sie überstehen. Bin gespannt, ob sie unter die ersten 8 kommen. Das ist auch wichtig, möglicherweise diese Schleife Playoffs nicht drehen zu müssen, weil dann auch in eine Phase rein dann die Belastung auch sehr, sehr hoch ist. Hast wieder eine Reise mehr und das sollten die Bayern versuchen, tunlichst zu vermeiden. Und dann ja, ist die Champions League halt einfach nicht planbar. Du hast Losglück kommt dazu, gesperrte Spieler, verletzte Spieler. Wenn das alles mal für die Bayern läuft und die nicht gegen Inter Mailand 5 bis 9 verletzte Spieler haben, dann traue ich den Bayern mit dem Kader zu, dass sie sehr weit kommen. Aber für mich sind sie nicht der Top-Favorit. Also ich sehe auch nicht den Top-Favoriten. Aber in dieser Suppe der Mannschaften, die am Ende ganz weit kommen können, gehört natürlich wie auch jede Saison der FC Bayern München dazu.
Ich kann mich da nur anschließen, was auch ein Faktor ist, ist einfach die Heimstärke der Bayern in der Champions League. Also es kommt gefühlt alle 4 Jahre vor, dass sie da mal ein Spiel gewinnen. Eben 35 Gruppen-Ligaspiele in der Champions League zu Hause ungeschlagen. Und wenn sie das in die K.O.-Phase transportiert kriegen. Und was für mich dann auch noch ein Faktor ist, ist einfach dieses Stichwort Teamgefüge, was vergangene Saison immer besser wurde und was jetzt zum Saisonstart einfach sehr auffällig ist, finde ich, dass jeder gerne mit dem anderen zusammenspielt, dass man dem anderen Dinge gönnt. Ja, dass es einfach eine super Teamchemie ist und das ist im Laufe so einer langen Saison dann eben auch ein sehr entscheidender Faktor. Und dann ist es die Frage, ihr habt es auch gesagt, gegen wen spielst du natürlich? Arsenal, Liverpool, die beiden zum Beispiel sehe ich da ganz weit vorne, was die Favoritenrolle betrifft. Liverpool super eingekauft, Arsenal auch im Sommer. Wenn die sich noch komplett zusammenfinden, dann wird das, glaube ich, auch nur über die beiden führen. Real, City, Barca, ansonsten die üblichen Verdächtigen.
Arsenal bleibt Arsenal für mich. No front, aber die sehe ich jetzt nicht ganz vorne mit dabei, aber sonst stimme ich dir in weiten Teilen zu. Real Madrid, Barca dürfen wir nicht unterschätzen, also vor allem Real nicht, auch mit Mbappé, der spielt sich richtig gut gerade rein. Xabi Alonso, der muss dann noch ein bisschen arbeiten, aber auch die hast du immer auf dem Zettel, die musst du immer auf dem Zettel haben. Und dann natürlich Paris.
So schaut's aus. Dann als Überleitung oder als Zwischending, ich glaube, über die Champions League ist erstmal alles gesagt aus Bayern-Sicht. Die Frage in den Ex, Torben, das bist du, schau nicht so erstaunt. Eben Thema Spielvorbereitung. Es wird auch mit Sicherheit der ein oder andere Hobbyfußballer, der nicht Kerry Haus, zuhören. Matchday minus eins, Matchday. Hast du Tipps? Wie geht man es an? Was ist wichtig? Worauf kommt es an? Was hat bei dir besonders gut funktioniert?
Ja, du brauchst keine besondere Ansprache oder wie auch immer. Also die Matchday-Vorbereitung Champions League ist schon eine andere als in der Bundesliga. Das ist halt einfach so. Das ganze Drumherum, die ganze Aufmerksamkeit, es geht da schon los bei den Pressekonferenzen oder das Abschlusstraining, dass da entsprechend ein Kameraaufkommen ist, was man sonst gewöhnlich ja nicht kennt aus der Bundesliga. Die Reisen, dann eben halt auch die internationalen Gegner, wenn du dann auf die Aufstellung guckst, auf eine mögliche Aufstellung, wer kann gegen die spielen, welche Mannschaft trifft auf dich, das ist eine ganz andere Atmosphäre, wenn du ins Stadion fährst, die Hymne zu hören vor dem Spiel, das macht was mit dir und deswegen ist die Spielvorbereitung da, glaube ich, auch individuell gestaltet. Jeder Spieler hat da seinen eigenen Weg und seinen eigenen Weg, sich auch zu motivieren, durch Musik, durch Spaziergänge, durch Gespräche, durch was auch immer. Also von daher ist es was Besonderes, in der Champions League zu spielen und die Spielvorbereitung sicherlich auch etwas anders als in der Bundesliga.
Aber hast du noch einen Tipp für alle Hobbyfußballer? Irgendwas, wo du sagst, sollte man Wert drauf legen?
Ja, Wert drauf legen, dass man vielleicht einen Abend vorher sich nicht im P1 die Gin Tonics reinprügelt und dann mit 4 Stunden Schlaf zum Spiel geht. Das wäre schon mal ein Tipp. Nein, du, da habe ich tatsächlich keine Tipps an den Hobbyfußballer, weil da muss jeder für sich selber, glaube ich, seine Einstellung, seine Mentalität oder seine Herangehensweise vor einem Spiel wählen. Ich habe ja auch hier in meiner Umgebung, meine Freunde kicken auch mitunter hier in Straßlach oder wo auch immer in Egling. Und von daher weiß ich auch, wie der ein oder andere sich da vorher mal möglicherweise bewegt, auf welchem Faden. Und ja, da sollte jeder für sich da seine Spielvorbereitung wählen.
Apropos Spielvorbereitung, es ist wieder eine wahnsinnige Überleitung. Thema Personal, wie sieht die Spielvorbereitung demnächst aus? Ich fange mal mit Josip Stanisic an. Der hat gestern einen Schlag aufs Knie bekommen, hat aber in der Mix auch direkt Entwarnung gegeben. Meinte, war ein Schlag, alles gut. Sieht so aus, als könnte er Samstag in Hoffenheim spielen. Ansonsten Rafael Guerrero, kleine Bauchmuskelverletzung, ist dann wahrscheinlich wieder für Bremen nächsten Freitag oder ja doch nächsten Freitag dann auch Thema für den Kader. Ansonsten Davis Musiala läuft soweit die Reha. Was schätzt ihr? Was ist realistisch bei den beiden, wann sie zurückkommen? Ito ja auch noch in der Reha.
Na, Ito und Jamal könnte sicherlich noch ein bisschen in den November, Dezember reingehen, glaube ich. Bei Fonsi sieht es tatsächlich schon mitunter recht athletisch aus, recht dynamisch auf dem Platz, auch mit dem Ball. Aber ich sehe da jetzt beide im Oktober da noch nicht auflaufen oder in der ersten Elf da irgendwie Einsätze in der Bundesliga oder in der Champions League zu haben. Also da wird man den Weg sicherlich auch mit Geduld weiterwählen. Ito, wissen wir, dreimal den Mittelfuß gebrochen. Extrem schwierige Situation für ihn, auch vom Kopf, das dann auch wieder so auf den Platz zu bekommen. Hält der Knochen tatsächlich, ja oder nein? Also es sind ja alle Dinge, die du auch erstmal dann verarbeiten musst und wo die Bayern kein Risiko eingehen werden. Bei Jamal ähnlich und auch bei Fonsi war die Diagnose oder die Ausfallzeit so auf 8-9 Monate gesetzt. Und von daher, wenn wir da zurückrechnen, so hundertprozentig richtig fit, glaube ich, dann auch erst in der Rückrunde mit einer entsprechenden Vorbereitung und auch mit einer sinnvollen Heranführung ans Mannschaftstraining und nicht zu früh verheizen.
Dann abschließend noch ein kleiner Blick auf Samstag. Die Bayern zu Gast in Hoffenheim. Kerry, was erwartest du für ein Spiel? Kann natürlich unangenehm werden in Sinsheim, aber die Bayern sollten eigentlich sehr klarer Favorit sein.
Ja, trotzdem Hoffenheim eine gute Mannschaft, hat sich gut verstärkt. Aslani gefällt mir richtig gut, den sie da aus Elversberg zurückgeholt haben. Also für mich eine Mannschaft, die wir auch auf dem Zettel haben müssen, was jetzt, also nicht auf dem Abstiegszettel haben müssen, sondern eher auf dem Zettel geht's vielleicht Richtung Europa League. Viel besser werden sie es wahrscheinlich nicht hinbekommen, aber ich halte viel von der Mannschaft. Trotzdem die Bayern klarer Favorit. Eintracht Frankfurt dort jetzt ja auch zuletzt gespielt und auch relativ deutlich klar gewonnen. Insofern gehe ich schon davon aus, dass die Bayern da auch ihre Pflichtaufgabe lösen werden.
Torben, unterschreibst du wahrscheinlich?
Ja. Also diesen Flow jetzt mitzunehmen, diese Spielfreude, die Ergebnisse, diese Gier dann auch zu haben, so eine Serie weiter auszubauen. Gerade auch in der Bundesliga ist es ja wichtig, jetzt so ein Zeichen nochmal zu setzen, frühzeitig sich schon möglicherweise absetzen zu können in der Tabelle. Ist immer unangenehm in so einer englischen Woche, jetzt gerade auch nach so einem Spiel gegen Chelsea dann natürlich wieder nach Sinsheim zu fahren, aber das wird... Ja, heikle Aufgabe für die Bayern, glaube ich auch, aber am Ende werden sie, glaube ich, ihre Serie jetzt weiter ausbauen.
Die letzten beiden Duelle in 5-0 in München und 4-0 für die Bayern in Hoffenheim. Also ja, das zeigt schon ganz gut, dass die Bayern da ganz klarer Favorit sind. Ich glaube, dann haben wir, was wird gelacht?
Ja, jetzt habe ich kurz hingeguckt. Das haben die Zuschauer gerade leider gesehen. Ich weiß nicht, was er sich an Spiegel ins Gesicht hält, aber ihm ist ein Licht aufgegangen. Ja.
Du, habe ich in der 6. Klasse auch gemacht. Selber auch kein Problem. Kerry, wenn du gerade so schön lachst, du freust dich wahrscheinlich auch auf heute, ne? Was erwartet dich da heute in Frankfurt, denkst
du? Ja, auf jeden Fall viele fanatische Fans. Ich hoffe, es bleibt friedlich. Ich war auch schon am Teamhotel von Gala, habe ich ja eingangs der Folge erzählt. Und ich muss sagen, teilweise, weil danach wurde wieder was gepostet bei Instagram auch von unserem Sky Sport Kanal mit den Fans und was da teilweise für Kommentare kamen, da muss ich schon mit dem Kopf schütteln. Also die türkischen Fans sind sehr leidenschaftlich, sind aber, was ich jetzt zumindest dort auch erlebt habe, sehr respektvoll. Und dann sollte man sich einfach auf ein schönes Fußballfest freuen und hoffentlich passiert da nichts Wildes jetzt rund ums Stadion. Es wird einen Fanmarsch auch von den Gala-Fans geben. Geht dann in der Stadt auch los. Also ich bin gespannt. Sicherheitstechnisch riesiges Polizeiaufgebot. Die Eintracht-Fans sind top, gerade bei Europa League-Spielen oder bei Champions League-Spielen. Sind jetzt ja erstmals seit 940 Tagen wieder für die Champions League qualifiziert und es wird eine riesige Choreo geben. Also rein stimmungstechnisch von der Atmosphäre her wird es ziemlich geil. Hoffentlich wird es auch ein gutes Fußballspiel.
Dann hoffen wir aus deutscher Sicht noch, dass es nach dem 4-4 am Dienstag und dem Sieg der Bayern dann heute nochmal zwei Siege gibt für Leverkusen und Frankfurt, damit es dann auch in der 5-Jahres-Wertung weiter gut aussieht und wir gute Chancen haben auf möglichst viele Vereine in der K.O.-Runde. In dem Sinne bin ich ein bisschen traurig, dass sich Torbens Katzen heute nicht gemeldet haben, aber sag liebe Grüße bitte.
Ja, mach ich.
Vielleicht hast du sie ausnahmsweise mal gefüttert und deswegen schimpfen sie nicht. Und dann danke fürs Zuhören, danke euch beiden und bis nächste Woche.
Bye!
Tschüssi!
Wir sind 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.